schönen sonnigen Sonntagmorgen auch von mir. Ich weiß nicht, wie es euch ging am letzten Sonntag. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und was bleibt, ist die Liebe. Und das, was der Holger uns letzte Woche vorgestellt hat, das hat mich sehr angesprochen. Das hat mich begleitet durch diese Woche. Und deshalb möchte ich gerne an dieses Thema vom letzten Sonntag anknüpfen. Liebe. Ich denke, kein Wort, das klingt so schön in unseren Ohren, in unseren Herzen, wie dieses Wort. Ich denke, Liebe, das ist die Sehnsucht, die wir Menschen haben. Vollkommen egal, ob uns das bewusst ist oder ob wir das zugeben wollen oder nicht. Es ist und bleibt unsere Sehnsucht. Liebe, das ist etwas, von dem wir leben. Liebe in der Ehe, in der Familie. Liebe als ein Ausdruck der Zuwendung, der Annahme, der Zuneigung. Was geht in uns vor, wenn wir das Jauchzen eines kleinen Kindes hören, wenn wir vielleicht an unsere eigene Partnerschaft denken, tiefe Emotionen, die da frei werden. Der dankbare Blick eines Menschen, dem geholfen wird, vielleicht eines alten Menschen, der hilflos ist. All diese Dinge können Ausdruck der Liebe sein. Liebe, das ist ein Wort, eine Sache, wo wir denken, das muss doch eigentlich jeder verstehen. Aber genau das ist nicht so. So wertvoll dieses Wort und diese Sache eigentlich ist, umso mehr finden wir in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung kein Wort, das derartig verstellt, verdreht, entstellt wird wie dieses Wort. Liebe, das ist heute sehr häufig ein Ausdruck, ja, auch für Dinge, wo es eigentlich nur noch um sexuelle Begehrlichkeiten geht. Liebe, ein Ausdruck für praktizierten Egoismus. Kein Wort wird in den Medien, in der Presse, im Fernsehen, in irgendwelchen Zeitschriften, die meistens so bei Ärzten herumliegen, so verdreht wie dieses Wort. In Fernsehserien, fast in allen Bereichen, die uns umgeben, wird dieses Wort missbraucht. Das schönste Wort, was es eigentlich gibt, die Liebe. Umso interessanter, dass Johannes mit einer gewissen Kühnheit und sehr schlicht und emotionslos einen ganz gewaltigen Satz schreibt. Er sagt, Gott ist die Liebe. Das ist eines der Höhepunkte des Neuen Testamentes. Zu diesem Satz gibt es keine Parallele, gibt es keine Alternative. Gott ist die Liebe. Ich denke, viele von uns kennen dieses schöne Kinderlied. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Es ist wunderbar, wenn man solch ein Lied singen kann. Ich denke, anders als wir heute, hat Johannes damals noch nicht so sehr diese Verdrehtheit unserer modernen Welt gekannt. Ich denke, das war auch gut so. Wenn wir in unsere fromme, in die christliche, in die geistliche Welt hineinschauen, dann staunen wir über die Vielfältigkeit und die Gegensätzlichkeit, über das, was als Liebe angepriesen und verkauft wird. Es gibt sehr viel Missbrauch. Und wie viel Not gibt es gerade in diesem Bereich und deren Folgen davon? Viel Verwirrung. Aber genau das, das war dem Johannes und der damaligen Welt auch schon vertraut und bekannt. Es gab auch damals schon viele fromme Versuche, sich dieses Wort zu eigen zu machen und es für eigene Ansichten und Sachen zu missbrauchen. Wir haben in der letzten Woche aus dem ersten Korintherbrief gehört, aus dem Kapitel 13, dem sogenannten Hohnlied der Liebe. Das hat uns bewusst gemacht, worum es hier eigentlich geht. Holger hat uns das in der letzten Woche vorgestellt. Da heißt es im 13. Vers, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Merken wir, die Liebe hat Ewigkeitswert. Sie hat eine entscheidende und dauerhafte Bedeutung. Das alles zeigt uns, wie wichtig es ist, für diese Bedeutung dieses Wortes ganz klare Maßstäbe zu finden, damit man nicht in die Irre geht. Es ist eine zentrale, eine wichtige Frage auch für unser Leben. Lebe ich in dieser Liebe Gottes? Spielt sie in meinem Leben die Rolle, die sie spielen sollte, die ihr angemessen ist? Und wenn das stimmt, dass Liebe das Hauptkennzeichen für all das ist, was von Gott kommt, dann geht es hier letztendlich um eine lebensentscheidende Frage. Stellen wir uns dieser Frage? Der erste Punkt, den ich aufgreifen möchte, lautet, was ist das, diese Liebe? Woran können wir sie erkennen? In 1. Johannes 4, Vers 16, da heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn man den ersten Johannesbrief liest, dann spürt man eigentlich in all den Sätzen, die Johannes dort aufschreibt, wie dieser Mann fasziniert und erfüllt und begeistert war von einer Person, von Jesus. Johannes hat sicherlich uns gegenüber einen Vorteil. Er hat Jesus unter uns Menschen erlebt. Er hat ihn gesehen. Er hat ihn erfahren. Und ich denke, immer wenn Johannes in seinem Leben vor ganz besonderen Situationen gestanden hat, dann hat er sich gefragt, wie hätte sich Jesus verhalten? Und ich denke, dann hat er sich erinnert an diese gewaltige Liebeskraft, mit der Jesus ausgestattet war, mit der er als Vorbild gelebt hat. Und ich denke, diese Begeisterung, die er erfahren hat, die hat er mit hineingenommen in sein Leben, auch als er schon ein alter Mann war. In ein paar Verse vorher, in 1. Johannes 4, Vers 9, da schreibt Johannes, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Diese Verse, die Johannes über die Liebe Gottes schreibt, die hören sich oftmals sehr weich an, sehr humanistisch, sehr nett. Aber ich denke, sie sind nur zu verstehen, wenn man sie auf die Person des Herrn Jesus bezieht und nicht hinausnimmt, löst aus diesem Zusammenhang. Denn sonst geht man sehr schnell in die falsche Richtung. Johannes hatte das begriffen. Die Liebe Gottes, das bedeutet die Tatsache, dass der Vater im Himmel seinen Sohn in diese Welt gesandt hat und dass er ihn auch ans Kreuz schickte, um uns zu gewinnen. Das, was die Menschen damals erlebt haben bei dieser Kreuzigung, das waren einschneidende, erschütternde und lebensprägende Ereignisse, die er niemals vergessen konnte. Er wusste, was es bedeutet. Liebe, das bedeutet, Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha, damit wir leben können. Liebe Gottes, das heißt, er, der Herr Jesus, hat unsere Strafe auf sich genommen, damit wir Vergebung und Versöhnung erfahren können. Liebe, das bedeutet auch, dass der Herr Jesus die Dinge ganz klar beim Namen nannte. Dass er nicht um Sünde, um Schuld herumredete, nicht alle fünf gerade sein ließ und auch nicht das Böse gut hieß. Dass er nicht versuchte, die Wahrheit zu verbiegen, sondern dass er ja zielgerichtet sein Leben für unsere Schuld hergab. Er wusste, dass keiner von uns die Chance hatte, jemals Gemeinschaft mit einem heiligen und gerechten Gott zu haben, dass keiner sich selbst befreien konnte aus diesem Gefängnis. Jesus, das ist die persongewordene Liebe des Vaters. Und das ist so ein wunderbares, so ein einmaliges Angebot, das Gott uns Menschen macht. Liebe vergibt. Liebe nimmt an. Liebe öffnet das Herz. Liebe ist wunderbar und unfassbar göttlich. Liebe, das ist so wie Gottes Herz. Liebe ist aber eben nicht nur sanft und nett, wie wir das oft vielleicht für uns persönlich auch in Anspruch nehmen, sondern sie ist wahrhaftig und sie ist kraftvoll. Ein paar Beispiele. Erinnern wir uns, als Jesus dem Petrus sagen muss, du wirst mich verleugnen, dreimal, bevor der Hahn kräht. Als Jesus der Frau am Brunnen des Jakob sagte, geh, hole deinen Mann. Damit legte er die größte Not ihres Lebens bloß. Das war göttliche Liebe. Das war letztendlich eine Hilfestellung für diese Menschen. Und was ist daraus erwachsen? Jesus reinigte den Tempel von all dieser Geschäftigkeit, von all diesem Missbrauch. Und der Jesus rief auch den Führern seines Volkes zu, wehe euch. Jesus zieht in Jerusalem ein und weint über diese Stadt. In Lukas 19, in den Versen 41 und 42 finden wir das. Und als er nahe kam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Ich denke, das alles ist ein Ausdruck göttlicher Liebe. Ich denke, es ist wie bei uns Menschen. Menschen, die wir gern haben, die wir lieben, denen sind wir auch Wahrheit schuldig. Das ist eigentlich kein Gegensatz, sondern es gehört dazu. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Ich denke, viele von uns, die Eltern sind, die Kinder haben, die kennen das nur zu gut. Wenn wir unseren Kindern alles geben, was sie wollen, dann meinen wir vielleicht, es wäre besonders liebevoll. Aber ist das nicht in Wirklichkeit eine große Täuschung? Ich denke, als Eltern, die ihre Kinder lieben, haben wir von Gott einen Auftrag, nämlich sie zu erziehen, sie zu lenken, zu leiten, zu führen, ihnen die Werte Gottes zu vermitteln, ihnen zu helfen, vielleicht nicht nur den eigenen Trieben und Wünschen zu folgen, sondern sich selbst zu besiegen und zu überwinden. Und jeder von uns weiß, Kinder zu erziehen, Kinder zu lieben, das kostet Kraft. Aber wir sind gerne dazu bereit, diese Kraft aufzuwenden aus Liebe. Und genauso hat es Jesus vorgelebt. Weil er uns liebt, weil er uns Menschen liebt, deswegen muss er uns korrigieren und uns zeigen, was schief läuft. Der zweite Punkt, den ich vor unsere Augen stellen will, lautet, Gottes Liebe befreit uns vor Furcht und Angst. Im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, in den Versen 17 und 18, da heißt es, Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Die circa 3,5 Jahre, die Johannes mit dem Herrn Jesus unterwegs war, die waren für ihn mit Sicherheit unvergesslich. Ich denke, durch das tägliche Leben mit dem Herrn Jesus wurde ihm ganz klar bewusst, wie sehr er nicht dem entsprach, was Gott eigentlich von ihm wollte. Und diese persönliche Begegnung mit einem Heiligen, mit einem gerechten Jesus, mit dieser unvorstellbaren Liebe, mit der er den Menschen begegnet ist, das machte dem Johannes und letztendlich auch uns immer wieder neu bewusst, wie sehr Sünde sein Leben prägte, wie sehr man oft Dinge tut, die Gott nicht meinen. Ich denke, auch das hat er nicht vergessen. In den Evangelien finden wir dazu einen Bericht, der diese Erfahrung, die Johannes gemacht hat, widerspiegelt. In Johannes 9, in den Versen 52 bis 55. Da heißt es, und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger, Jakobus und Johannes, sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Ich denke, dieses Ereignis, das hatte sich bei dem Johannes eingebrannt. Merken wir diesen extremen Unterschied. Worauf Jakobus und Johannes sannen, war eigentlich Rache. Hey, die wollen uns nicht. Jetzt müssen wir denen mal zeigen, hier wo es lang geht. Wir müssen die Macht, die der Herr Jesus hat, ausnutzen. Und der Herr Jesus reagiert komplett anders. Das Interessante ist, wenn wir das Leben des Johannes weiter beobachten, dann führt dieses Ereignis nicht dazu, dass er sich beleidigt fühlte oder gedemütigt und sich vielleicht in seinem eigenen Stolz zurückzog. So, was will der mir denn erzählen? Ich habe doch eigentlich recht. Ich fühle mich jetzt beleidigt. Kann nicht mal. Ne? So reagieren wir sehr häufig. Aber Johannes, der reagiert genau anders. Er erkennt diese Liebe Gottes, die hier spürbar wird, die an ihm arbeitet und die ihn nicht loslässt. Und so wurde er zu dem Jünger, von dem er selbst im Johannesevangelium später das ganz zurückhaltend und dezent ausdrückt, als er schrieb, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Er ließ es zu, dass da offenbar wurde, sich zeigte, was in seinem Leben nicht stimmte. Und er nahm diese Erziehung seines Herrn an und versuchte, das ganz praktisch umzusetzen, diese Liebe Gottes. Und ich denke, das ist eine schöne Ermunterung auch für uns. Wer sich dieser Erziehung, dieser Ermahnung unseres Herrn nicht verschließt, wer sich von ihm verändern lässt, der merkt, wie die Liebe Gottes auch in seinem eigenen Herzen Raum einnimmt, wie das Evangelium in unserem Herzen Platz gewinnt. Und der erkennt vielleicht auch, dass dieses Verhalten des Herrn Jesus nur ein Motiv hat, nämlich Liebe. Und der erkennt vielleicht auch, dass unsere Motive sehr häufig leider andere sind. Es gibt unendlich viele Lebenszeugnisse von Menschen, die genau diese Erfahrung gemacht haben, zum Teil sehr schmerzvoll, die aber dann aufgewacht sind und die zum Glauben fanden. Und ich denke, sehr häufig kann man darüber nur staunen. Natürlich gibt es auch heute viele Menschen, die Gott anklagen, die immer wieder fragen, warum lässt Gott Dinge zu? Wenn es einen Gott der Liebe gibt, und ich denke, gerade wenn wir jetzt um uns schauen, das ganze Elend dieser Welt, die Kriege, die vielen Flüchtlinge, Armut, all das, was uns umgibt. Warum kann ein Gott der Liebe so etwas zulassen? Ich denke, das ist sehr schwer zu erklären. Aber eins dürfen wir wissen, dass die Maßstäbe, die Gott anlegt, dass das nicht unsere Maßstäbe sind. Einen letzten Punkt, den ich uns vorstellen will. Wer Gottes Liebe empfängt oder empfangen hat, der kann sie weitergeben. Das heißt, im 1. Johannesbrief, im Kapitel 4, in den Versen 19 bis 21, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Nun geht's ein Stück weit ans Eingemachte. Natürlich kann man viel über Liebe reden, man kann darüber philosophieren, man kann da fromme Reden drüber halten, das ist relativ einfach. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Wie sieht es aus in unserem Umfeld? Wie sieht es aus mit der Liebe innerhalb der Gemeinde Jesu? Ich glaube, es gibt kaum ein Kapitel in der Kirchengeschichte bis in unsere Tage hinein, das uns mehr mit Traurigkeit erfüllt als gerade dieses Thema. Es ist immer noch unfassbar, mit welchem Hass Menschen vernichtet, verleumdet, verachtet und getötet werden. Und das selbst innerhalb der Christenheit, wo verschieden geprägte christliche Ausrichtungen sich gegenseitig bekriegen, hassen, verleumden, beschimpfen. Religiöser Fanatismus hat furchtbare Blüten getrieben. Nicht nur heute gibt es islamische Bombenleger, wenn wir vielleicht an den IS denken, sondern es gibt auch Christen, die einander auf unbeschreibliche Weise hassen und verfolgen. Wie kann sowas möglich sein? Zunächst einmal eine Klarstellung. Zur Weitergabe der Liebe Gottes gibt es keine Alternative. Wer Liebe empfängt, der muss sie weitergeben. Wie kann das geschehen? Wie kann man in einer solchen Situation in der Liebe leben? Schauen wir uns noch einmal den Herrn Jesus an. Wie hat er reagiert? Wie hat er gehandelt? Wir wissen, dass es auch in der damaligen Zeit eine religiöse Gruppe gab von rechthaberischen, fanatischen, machtbesessenen und von sich selbst überzeugten Priestern und Schriftgelehrten. Es ist unbeschreiblich, mit welch einer Niedertracht und Gemeinheit sie versucht haben, dem Herrn Jesus eine Falle nach der anderen zu stellen. Der Jesus, der hat das durchschaut. Aber wie hat er sich verhalten? Er hat sich ihnen nicht entzogen. Auf der anderen Seite hat er auch nicht geschwiegen, sondern mit der Vollmacht seines Vaters, des Heiligen Geistes, hat er ihnen genau diese Bosheiten und diese Niedertracht, ihre ganze Verlogenheit ins Gesicht gesagt. Und dennoch war er bereit, sie anzunehmen. Seine Liebe, die galt auch ihnen. Letztendlich brachte ihn das, ja, oder hat ihm das Leben gekostet. Wenn der Liebe Christi leben und als Christ nachfolgen will, ich denke, der muss genau diesem Vorbild unseres Herrn folgen, diesen Kreuzweg. Ich denke, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es geht nur das eine und nicht auf der einen Seite mit allen lieb Kind machen, sich alles anhören müssen und auf der anderen Seite zu seinem Herrn stehen. Sehr häufig verwendet man diesen Begriff, so hinken auf beiden Seiten, das geht nicht. Aber ich denke, genau davon hat unser Herr immer wieder gesprochen. Das heißt, für uns ganz konkret, dass wir uns nicht zurückziehen sollten von vielleicht Geschwistern, die nach unserer Überzeugung einen anderen Weg gehen, der vielleicht in unseren Augen falsch ist. Sondern ich denke, es ist an uns, offen zu bleiben, sie nicht zu verachten, sie nicht zu bekämpfen, zu verleumden oder niederzumachen, sich nicht mit ihnen anzufeinden, auch wenn sie es vielleicht mit uns selber tun. Und ich denke, auch der nächste Samstag ist ein schönes Beispiel dafür und das freut mich sehr. Und ich denke, der Herr Jesus selber ist uns darin ein Vorbild. Aber ich denke, wir merken auch, dass wir, wenn wir dieses Verhalten unserem Herrn Jesus nachmachen wollen, ihm folgen wollen, das ist nicht einfach. Wir stoßen an unsere Grenzen und wir können das vielleicht gar nicht aus uns heraus. Aber mit dem Herrn Jesus, mit ihm zusammen können wir es schaffen. Und das ist das Schöne. Ich denke, wir können uns an ihn wenden im Gebet, können ihn bitten um diese Liebe, dass diese Liebe in unserem Herzen Raum gewinnt, dass der Heilige Geist uns hilft, bei den Worten, die wir wählen, dass der Herr Jesus ihn in unser Herz ausgießt. Und das wünsche ich uns für diesen Sonntag, für die Woche, die vor uns liegt, für unser Leben, dass der Herr uns immer wieder neu füllt mit seinem Geist, dass er uns diesen Geist der Liebe schenkt, der Hingabe, der Treue. Und dann können wir so leben, wie er es uns vorgelebt hat. Und dann können wir ja auch das praktizieren, zu dem er uns auffordert im Johannesevangelium. Im 13. Kapitel, in den Versen 34 bis 35, da sagt der Herr Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen.